Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, am Sonntag, dem 9. März 1522 und an den folgenden 7 Tagen geschah in Wittenberg ein kleines Wunder. Ja, ich glaube, das kann man so sagen. Einige wenige Predigten beendeten bzw. erstickten einen Bürgerkrieg im Keim. Dass Worte es vermögen, Gewalt zu brechen oder zu verhindern, gehört ja eigentlich eher zur Ausnahme in der Menschheitsgeschichte. Sind wir doch in unseren Anlagen als Menschen vermeintlich ganz anders ausgerichtet und wollen normalerweise Gewalt mit Gewalt begegnen. Aber immer wieder geschieht dies in der Geschichte, geschieht dies vielleicht auch in unserem Leben, dass Worte verändern. Vielleicht haben Sie einmal einen Filmausschnitt gesehen, einen Dokumentationsausschnitt von der großen Rede Martin Luther Kings. I have a dream stand im Mittelpunkt und er stellte eine neue Welt dar, frei von Ungerechtigkeit, frei von Rassismus, frei von Krieg. Oder für manch einer mag sich erinnern an die Gebete im Wendeherbst 1989, davor und danach. Auch dort standen Worte im Mittelpunkt, die am Ende zu großen Veränderungen führten. 1522 am 9. März. Es war übrigens darum, fange ich damit heute an, auch ein Sonntag in Vukavit, ist Martin Luther es gewesen, der anfing zu predigen. Über die Freiheit, die Liebe, das Gewissen, das Abendmahl und die Beichte. Die Grundthemen des christlichen Glaubens mehr und nicht weniger hatte er sich als Themen vorgenommen für diese Predigten und hat dabei einen Bürgerkrieg abgewendet. Aber was ist damals vor bald 500 Jahren eigentlich passiert? Anlässlich des Reichstags zu Worms hatte Martin Luther der Forderung des deutschen Kaisers widerstanden, seine Schriften zu widerrufen. Hier stehe ich, ich kann nicht anders, Gott helfe mir, Amen. So soll Martin Luther gesagt haben, als er die Forderung des Kaisers abwies. Der Kaiser hatte Luther für die Rückreise nach Wittenberg freies Geleit zugesichert. Der Schutz- und Landesherr von Martin Luther, Friedrich der Weise, traute dieser Zusage seines Kaisers aber nicht und ließ Luther damals auf die Wartburg entführen, wo dieser als Junker Jörg sich dran machte, das Neue Testament in die deutsche Sprache erstmals vollumfänglich zu übersetzen. Die Reformation, ein geschichtliches Ereignis, das geprägt ist vor allen Dingen von der Lossagung von manch einer überkommenen Tradition und vor allen Dingen auch, ich sage mal lieber Fehl als Irrlehre, entwickelte sich aber auch in der Zeit, als Luther auf der Wartburg war, weiter. Er hatte eine Grundlage gelegt und jetzt gab es ganz massive Fehlentwicklungen. Und Luther saß auf der Wartburg stummgestellt, mehr oder weniger eingesperrt und konnte diese weiteren Entwicklungen nicht mehr beeinflussen. Sah von der Wartburg aus, wie die Reformation zu einer radikalen Revolution sich zu entwickeln schien. Etwas, was Luther so nie wollte. Wer den Luther-Film kennt über Martin Luthers Leben, der kann sich vielleicht an die Bilder erinnern, wie er aus so einer Dachluke der Wartburg in das Thüringer Land hinausschaut und da am Horizont verschiedene Rauchsäulen sieht aus Städten, wo die Bilderstürmer dabei waren, ganze Kirchen zu verwüsten und zu vernichten. Als die Auswüchse dann Überhand nahmen, setzte sich Luther über die Weisung seines Landesherrn Friedrich hinweg und reiste nach Wittenberg. In seinen Augen galt es, das göttliche Ordnungsprinzip der Freiheit und Liebe wieder in den Mittelpunkt hineinzuschieben und die vermeintlichen Reformen der Bilderstürmer in Wittenberg zu unterbinden. Die Zeit der Bilderstürmerei, Kirchen und Heiligtümer wurden in Massen zerstört, wollte Luther beenden. Menschen die nicht mehr ihre Meinung frei äußern durften, weil sie abwichen von dem, was die Bilderstürmer, die maßgeblichen Leute damals vorgaben, die dort nicht mehr ihre Meinung sagen durften, wo keine Kritik mehr gewollt war. Diesen Menschen wollte er wieder Gehör verschaffen. Luther konnte nicht mehr an sich halten, als all dieses Unrecht immer weiter ausgriff. Er reiste nach Wittenberg zurück, dem ursprünglichen Zentrum der Reformation, dem Ort, wo seine Hochschule war, wo er Professor für biblische Lehre war. Und dann gelang es ihm sicherlich, dank Gottes Gnade, den Blick der Menschen wieder auf Gott zu richten. Am Sonntag in Vocavit, dem ersten Sonntag der Passionszeit, in dieser Tradition zu predigen, Fehlentwicklungen einzuhegen, auf Fehler hinzuweisen, ist eine große Herausforderung. Denn geändert haben wir Menschen uns kaum in den letzten 500 Jahren. Fehlentwicklungen gibt es immer noch allenthalben. Wir brauchen uns nur heute in unserem Land umschauen. Oder aber ich brauche mich nur in meinem eigenen Leben umschauen. Und wenn ich ein bisschen kritisch hingucke, dann finde ich all die Punkte, die im Widerspruch stehen zu dem, was mir die Bibel über mein Leben sagt. Auch ich schieße gerne noch über das Ziel hinaus und verliere dabei das eigentliche Ziel aus den Augen, verliere mich in meinen Vorstellungen, wie ich denke, dass die Welt richtig wäre. Da können mir andere wohlmeinende Menschen, Freunde, Mitglieder in der Familie, meine Frau noch so viel sagen, wenn ich mir etwas in den Kopf gesetzt habe, kennen Sie vielleicht auch. Und auch das können wir heute noch beobachten. Wo kommt es schon vor, dass Worte Hass besiegen, dass die Vernunft am Ende unser Handeln bestimmt? Ich denke, so manch einer aus unserer Runde wird schon so einige Male in seinem Leben voll auf die Vernunft hören wollen. Und am Ende ist er dann doch ganz anderen Zielen nachgegangen. Auch wir sind heute immer wieder neu gefordert, darüber nachzudenken. Wir haben es gerade eben in dem Lied gelesen, das Wort, sie sollen lassen starren, so dichtete Luther, wohlwissend, dass sein Wort keinen Bestand haben würde, nur Gottes Wort würde durchtragen. Haben wir überhaupt die dritte Strophe? Nee, wir haben gerade nur die ersten zwei Strophen. Also, das stand in der dritten Strophe von dem Lutherlied, ein feste Burg ist unser Gott. Wort Gottes, die Bibel, will damals wie heute zurückrufen aus der Verirrung hin zu Gott. Oder wie wir es im Psalmgebet gesprochen haben, er ruft mich an, das ist Invocavit, er ruft auf Latein, er ruft mich an, darum will ich ihn erhören. Gott spricht zu mir. Er begibt sich auf Augenhöhe, um mit mir in ein Gespräch zu kommen. Nicht in einem Herrschaftsverhältnis, sondern in einem Verhältnis des Gegenüber. Und das will die Passionszeit zum Ausdruck bringen. Kleine Klammerbemerkung, Dorothea machte sich vorhin Gedanken über 7 Wochen ohne. Wer heute auf die Idee kommt, an der Stelle mitzumachen, hat nur noch 6 Wochen vor sich. Also eine kleine Entlastung. Aber das ist das, was die Passionszeit will. Sie will ins Leben zurückrufen, ob in 7 oder in 6 Wochen. Eigentlich gilt das für jeden Tag im Leben, dass ich mich zurückrufen lassen muss auf den eigentlichen Weg, auf den Weg, der gut ist für mein Leben. Und dies geschieht in der Passionszeit an diesen jetzt 6 folgenden Sonntagen. Gott ruft mich an. Er nimmt mich mit hinein in seine Barmherzigkeit. Das ist das Thema des nächsten Sonntags. Reminiscere, erinnere dich an deine Barmherzigkeit, Gott. Und er ruft uns auf, uns an ihm aufzurichten. Oculi, der übernächste Sonntag, meine Augen sehen auf den Herrn. Dabei aber auch nicht die Freude am Leben aus dem Blick zu verlieren. Das ist der Sonntag Letare, der steht in der Mitte der Passionszeit, einer Zeit, die eigentlich das Leiden Gottes im Mittelpunkt hat. Und da heißt es dann, freut euch. Kleinostern heißt das mitunter auch in den liturgischen Kalendern. Aber er führt uns auch vor Augen, wie wichtig die Rechtfertigung ist. Gerechtigkeit, dass Gott uns Gerechtigkeit erinnert, das findet am Sonntag Judica statt. Und dann können wir über den Palmsonntag uns in die Karwoche begeben und in Anspruch nehmen, was Gott in Christus für uns getan hat, nämlich das Leben auf einen ganz neuen Weg gesetzt. Einen Weg, der uns zurück ins Leben führen will. Der Sonntag heute führt uns aber erst noch einmal in die Verirrung hinein. Und Verirrung heißt immer auch Gottesferne. Wer den Blick von Gott wendet, erlebt genau dies: Verirrung, Verunsicherung, Orientierungslosigkeit, Hoffnungslosigkeit. So wie die Menschen zur Zeit Luthers dies erlebt hatten, als sie immer mehr auf sich selber sahen, so erleben wir das auch heute noch. Und die wohl drastischste Geschichte und auch folgenreichste Geschichte der Bibel, die von einer solchen Verirrung, von einem solchen Wegsehen von Gott berichtet, findet sich in der alttestamentlichen Lesung für den Sonntag in Vokavit. Eine Geschichte der Hoffnungslosigkeit, eine Geschichte der Glaubensschwachheit, der Glaubensvergessenheit. Eine Geschichte, die ich unserer Predigt zugrunde legen möchte. Es ist die Erzählung vom Sündenfall aus dem ersten Buch Mose. Eine Erzählung, die ganz grundsätzlich zum Verstehen von unserer menschlichen Existenz hilfreich sein kann. Im ersten Buch Mose, Kapitel 3, in den Versen 1 bis 19, hören wir folgende Worte. Und wer kann, darf sich dazu erheben. Aber die Schlange war listiger als alle Tiere auf dem Felde, die Gott der Herr gemacht hatte, und sprach zu der Frau: Ja, sollte Gott gesagt haben, ihr sollt nicht essen von allen Bäumen im Garten? Da spricht die Frau zu der Schlange: Wir essen von den Früchten der Bäume im Garten, aber von den Früchten des Baumes mitten im Garten hat Gott gesagt: Esset nicht davon, rühret sie auch nicht an, dass ihr nicht sterbet. Da sprach die Schlange zur Frau: Ihr werdet keinesfalls des Todes sterben, sondern Gott weiß, an dem Tage, da ihr davon esst, werden eure Augen aufgetan und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen wäre und verlockend, weil er klug machte. Und sie nahm von der Frucht und aß und gab ihrem Mann, der bei ihr war, auch davon und er aß. Da wurden ihnen beiden die Augen aufgetan und sie wurden gewahr, dass sie nackt waren und flochten Feigenblätter zusammen und machten sich Schurze. Und sie hörten Gott, den Herrn, wie er im Garten ging, als der Tag kühl geworden war. Und Adam versteckte sich mit seiner Frau vor dem Angesicht Gottes des Herrn unter den Bäumen im Garten. Und Gott, der Herr, rief Adam und sprach zu ihm: Wo bist du? Und er sprach: Ich hörte dich im Garten und fürchtete mich, denn ich bin nackt. Darum verstecke ich mich. Und er sprach: Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du nicht gegessen von dem Baum, von dem ich gebot, du sollest nicht davon essen? Da sprach Adam: Die Frau, die du mir zugestellt hast, gab mir von dem Baum und ich aß. Da sprach Gott der Herr zur Frau: Warum hast du das getan? Die Frau sprach: Die Schlange betrog mich, so dass ich aß. Da sprach Gott der Herr zur Schlange: Weil du das getan hast, seist du verflucht, verstoßen aus allem Vieh und allen Tieren auf dem Felde. Auf deinem Bauche sollst du kriechen und Erde fressen dein Leben lang. Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau und zwischen deinem Nachkommen und ihren Nachkommen. Der soll dir den Kopf zertreten und du wirst ihm in die Ferse stechen. Und zur Frau sprach er: Ich will dir Mühsal schaffen, wenn du schwanger bist. Unter Mühen sollst du die Kinder gebären und dein Verlangen soll nach deinem Mann sein, aber er soll dein Herr sein. Und zum Mann sprach er: Weil du gehorcht hast der Stimme deiner Frau und gegessen von dem Baum, von dem ich dir gebot, und sprach, du sollest nicht davon essen, verflucht sei der Acker um deinetwillen. Mit Mühsal sollst du dich von ihm nähren dein Leben lang. Dornen und Disteln soll er dir tragen und du sollst das Kraut auf dem Felde essen. Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bis du wieder zur Erde werdest, davon du genommen bist, denn du bist Erde und sollst Erde werden. Wir beten. Himmlischer Vater, wir danken dir für dein Wort, auch wenn es uns schwer ist. Und wir bitten dich, sprich du durch es zu uns. Segne uns an deinem Wort. Amen. Ich weiß nicht warum, aber das ist eine klassische Kindergottesdienstgeschichte. die wird da erzählt. Ich weiß nicht, wie oft ich sie selber als Kind im Kindergottesdienst gehört habe, die Geschichte vom Sündenfall. Was wir Menschen doch alles falsch machen. Und wie das unsere Beziehung untereinander und auch unsere Beziehung zu Gott beeinträchtigt. Nicht essen vom Baum der Erkenntnis. Haben Sie mitbekommen, was für eine grandiose Erkenntnis Adam und Eva gehabt hatten, nachdem sie von dem Baum gegessen haben? Ich bin nackt. Das war die Erkenntnis. Scham kam in ihr Leben. Plötzlich hat sich alles geändert und das Vertrauen untereinander ist kaputt gegangen. Und was passierte dann, als Gott sie sozusagen zur Rede gestellt hat? Das, was wir heute immer noch machen. Da ist etwas schiefgegangen, etwas kaputt gegangen. Da hat jemand einen Fehler gemacht. Und dann gilt es darum zu klären, was ist denn hier schiefgelaufen, wer hat Schuld gehabt? Der Klassiker, ich kann mich aus früheren Tagen daran erinnern, bei uns am Frühstückstisch, meine Frau und ich waren gerade nicht dabei, fiel eine Tasse vom Tisch. Zerklirrte auf dem Fußboden und war kaputt. Wir kamen zurück, wir haben das Klirren gehört, wer war denn das? Ich nicht, der da war's. Kennen Sie das? Ist immer so. Wenn irgendwo Schaden passiert, man selber ist es nicht gewesen. Man will sich schützen. Die Schuld hat jemand anders. Unsere Sehnsucht danach, schuldlos zu sein, ist so irre groß, dass wir selbst in völlig offensichtlichen Situationen sagen, das waren wir nicht. Kann man wunderbar beobachten, gerade bei großen Skandalen in der Politik, da wird die Wahrheit immer nur so weit zugegeben, wie sie von der anderen Seite nachgewiesen worden war. Wir sind feige, dafür einzustehen, was wir in unserem Leben falsch gemacht haben. Etwas, was unserem Leben als Menschen total zu eigen ist. Was aber hat nun die Geschichte vom Sündenfall, die Geschichte der Vertreibung aus dem Paradies, mit Martin Luther und seinen Invokavit-Predigten gemeinsam? Warum ist die Geschichte vom Sündenfall eine der zentralen Geschichten an diesem Sonntag? Legen wir unseren Predigttext einmal neben das vorhin gelesene Evangelium von der Versuchung Jesu und neben den dargestellten Teil der Reformationsgeschichte. Allen drei Geschichten ist ein Thema gemeinsam. Immer geht es um Versuchung und Verunsicherung, vielleicht andersherum, um Verunsicherung und um Versuchung. Sollte Gott gesagt haben, so setzt in unserer Geschichte vom Sündenfall die Schlange an, als sie versucht, Eva davon zu überzeugen, eben von diesem Baum eine Frucht zu essen. Sollte Gott etwa gesagt haben. Dabei möchte ich einmal Versuchung verstanden wissen, als ein von Gott weg in die Verirrung geführt werden. Wir suchen nach Wegen, wie wir um die Regeln und Vorschriften für ein gelingendes Leben herumkommen und geraten darüber oft genug, ich gebe zu, nicht immer, aber oft genug, in eine grundlegende Verirrung. Die Versuchung, der Adam und Eva erliegen, führt sie regelhaft sinnbildlich von Gott weg. Sie trauen sich nicht mehr, ihrem Schöpfer so unter die Augen zu treten, wie er sie geschaffen hat, nackt, und sind dann aus dem Garten Eden vertrieben worden. Die Versuchung, der Jesus nicht unterliegt, ist dabei aber noch um Vielfaches umfangreicher, mächtiger, verführerischer. Da geht es nicht nur um Erkenntnis, auch die wünschen wir uns ja. Wie oft stehen wir dumm da und wie sehr wünschen wir uns gerade in diesen Tagen eine feste und klare Erkenntnis, wie sich das mit diesem ganzen Corona-Mist verhält. Aber die Versuchung, der Jesus ausgesetzt wird, ist noch viel umfangreicher. Da geht es um Macht, um Geld, um Einfluss, um das eigene selbstbestimmte Leben. Nicht mehr Gott soll bestimmen, das sollst du selber machen. Versuchung der Reformation, mit der die Mitarbeiter Luthers in Wittenberg zu tun hatten, als ihnen ihre Führungsperson abhanden gekommen war, als dann plötzlich die Männer aus der zweiten Reihe nach vorne treten könnten, Andreas Karlstadt von Bodenstein zum Beispiel, die Versuchung dieser Männer war, übers Ziel hinauszuschießen, die errungenen Freiheiten zu missbrauchen, die früheren Verhältnisse einfach auf den Kopf zu stellen. Der Klassiker aller Revolutionen, Die Unterdrückten werden plötzlich zu Herrschern und verhalten sich dann genauso wie die, die sie vorher beseitigen wollten, weil die sich so verhalten hatten. All das ist Versuchung. Und was für Sie in Ihrem Leben Versuchung ist, das werden Sie wahrscheinlich vergleichsweise schnell beantworten können. Eine der Gründe für diese Passionsaktionen, 7 Wochen ohne oder lohnender Verzicht oder wie sie auch heißen, zielt genau darauf ab, für sich selber zu identifizieren, was versucht mich, was führt mich vom Leben weg, was hat einen solchen Einfluss in meinem Leben, dass es mich beherrscht. All das ist Versuchung. Aber sicherlich haben Sie gemerkt, es gab einen kleinen Unterschied in diesen 3 Bereichen, von denen wir bisher gesprochen haben. Sündenfall, Versuchung Jesu, Versuchung der Reformation. Im Text über die Versuchung Jesu heißt, ist die Rede von Versuchungen, denen Jesus nicht unterlag, denen er widerstand. Da ist etwas passiert, da hat sich etwas verändert. Hier liegt sicherlich der Grund für die Wirkung der Worte Luthers. Deshalb konnte Luthers Wort wirken. Christus hat sich mit Worten gegen den Teufel, gegen den Versucher gewehrt, mit Worten, die Gott so ihm überliefert hat, den Menschen, den Christen überliefert hat, mit denen hat er sich der Versuchung genähert. Auch deshalb konnten Luthers Worte wirken, weil er Gottes Wort ausgelegt hat. Er ist den Menschen seiner Zeit, seiner Stadt Wittenberg, mit Worten Gottes begegnet und hat mit diesen Worten gezeigt, wo die Grenzen sind und wie gelingendes Leben aussehen kann. Aber, und das ist das Zentrum, Gottes Wort wirkt da, wo Gott an seine Seite tritt. Führte die Urversuchung von Gott weg? So hat Gott in dem, der nicht versuchbar war, in Jesus Christus, diese Trennung überwunden. Ich sprach vorhin von Gott, der uns Menschen auf Augenhöhe gegenübertritt. Gott ist Mensch geworden und begegnet uns seitdem auf Augenhöhe nicht mehr aus dem Himmel herab. Wir brauchen nicht mehr irgendwelche Mittlergestalten, die unsere Beziehungen in dieser Welt ordnen, sondern Gott tut dies selber in unmittelbarer Beziehung zu uns. Er ist selber Mensch geworden, um unsere Verirrung zu überwinden, uns neue Orientierung zu geben und wieder an ihn, an Gott selber heranzuführen. Unsere alte Geschichte weist übrigens schon darauf hin, die Geschichte vom Sündenfall. Wenn auch zunächst viel Schwieriges angesagt wird, in dieser ganzen Not wird der Ausweg bereits aufgezeigt. Der kleine Hinweis, dass der Nachkomme der Frau, die Schlange, den Versucher, zertreten wird, dabei selber aber noch einmal von diesem, der Schlange, in die Ferse gebissen wird, weist bereits auf das Wirken Jesu Christi hin. Christus zertritt die Versuchung, vernichtet sie, macht sie unbedeutsam für uns, stirbt aber durch dieselbe Versuchung der Menschen noch und gibt sein Leben hin. Er ist ja ermordet worden da am Kreuz, ohne vernünftigen Prozess, auch nach damaligem Rechtsverständnis nicht. Es hätte nicht sein dürfen, was da passiert ist. Da hat die Macht die Menschen versucht. Wir haben es gehört. Er lässt sich vom Versucher aber nicht verführen, Christus. Er lässt sich von ihm nicht in die Irre. Er muss zwar sterben, aber überwindet den Tod und damit auch den Versucher, der den Tod überhaupt erst ins Leben gebracht hat. Ostern leuchtet hier auf, das Leben, das uns Menschen geschenkt werden soll. Invocavit, er ruft mich an. Heute am Anfang der Passionszeit ruft Gott uns an und lädt uns ein, gegen die Versuchung zu wehren. Er ruft mich an. Er sucht den Kontakt zu uns Menschen. Darum geht es Gott, wenn er selber Mensch wird. Er spricht uns an, lässt uns sein Wort, auf das wir hören dürfen, das Orientierung heilt und Heil vermittelt, Versuchung und Verunsicherung entgegenwirken will. Als ich als Jugendlicher in den Dunstkreis eines Jugendkreises geriet und da dann der Standard war, du musst deine Bibel lesen. War das für mich so lange nichts, bis ich dann eine eigene Bibel hatte. Aber eine Bibel kostete Geld, also ließ ich mir eine schenken. Und dann fing ich sporadisch an, in der Bibel zu lesen. Es hat wirklich viele Jahre gedauert, bis ich kapiert habe, dass in diesem alten Buch, wo Geschichten zum Teil dreieinhalbtausend Jahre alt sind, dass in diesem alten Buch ganz viel von Gottes Willen für uns Menschen drinsteht. Das war nicht so Mir ging ein Licht auf, ja tatsächlich, das ist Wort Gottes. Das ist erst im Lesen, im langjährigen Üben und Umgang mit diesem Wort ein Stück deutlich geworden. Ja, da steckt ganz viel Leben und Orientierung drin. Und das ist es, was Luther gelungen ist, mit Gottes Hilfe im März 1522 in seinen 8 Predigten um den Sonntag in Vocavit herum den Menschen zu vermitteln. Gottes Botschaft von seiner Liebe zu den Menschen für seine Zuhörer ganz neu zum Leuchten zu bringen. Dadurch ist es ihm wohl gelungen, den Blick der Leute wieder auf das Wesentliche zu richten, auf die eigene Beziehung zu Gott. Da war es egal, ob da bunte Fenster sind, ob da Heiligenbildchen in der Kirche waren. Es ging um Gottes Liebe zu den Menschen. Darauf hat Luther den Blick seiner Zuhörer, auch der einflussreichen Menschen in Wittenberg, wieder ganz neu gerichtet. Und damit hat er deutlich gemacht, zuallererst geht es um Gott, um seine Sicht auf mich und diese Welt. Und erst dann um die Ungerechtigkeiten, die aber nur mit Liebe und nicht mit neuen Ungerechtigkeiten überwunden werden können. Ich habe mir für die nächsten Wochen vorgenommen, meine Beziehung zu Gott zu erneuern, mich von seiner Liebe beschenken zu lassen, mir das ganz deutlich zu machen, dass Gottes Liebe mir persönlich gilt, dass er mit mir gemeinsam Leben gestalten will, damit ich dann meine Verantwortung in und für unsere Welt im Licht dieser Liebe leben kann. Das ist für mich die Lehre aus Invocavit. Gott spricht zu mir. Er lädt mich ein, auf ihn zu hören und mit ihm gemeinsam Leben zu gestalten. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als all unsere Vernunft, dieser Friede bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.